Hallo Werder-Fans, bitte denkt daran, den Kanal zu abonnieren. Lebenslang 1 freut sich über deine Unterstützung. Ich zähle auf euch.
Wir haben ja einiges zu sprechen, ne?
Moin zu Lebenslang 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Der Trainerkiller hat wieder zugeschlagen. Scoop, Topmöller direkt raus bei Eintracht Frankfurt. Ich habe es ja vorher gesagt, wenn die Frankfurter nicht gewinnen, muss der Trainer bestimmt gehen. Hat ein bisschen gedauert, aber zack, nach dem 3:3 war es dann soweit. Und Scoop, wo wir über Trainer sprechen, lasse ich dich direkt mit einer Frage starten, die du beantworten kannst. Die Mannschaft scheint ja intakt zu sein. Der Trainer scheint die Kabine noch nicht verloren zu haben, oder doch?
Ja, moin, lieber Sepp, moin, liebe User. Erstmal Punkt 1, dass diesmal sogar ein Unentschieden reicht. Leverkusen hat ein Unentschieden gereicht, Frankfurt hat ein Unentschieden gereicht, dass der Trainer gehen muss. Von dem Gegner Respekt, aber es muss ja ein neuer Rekord sein, ne? Dass viermal eine Mannschaft dafür verantwortlich ist, in einer Saison, dass der Trainer gefeuert wird, das ist schon, ja, ich würde schon sagen, respektvoll. Ja, dann Nachbericht Eintracht Frankfurt bei Werder Bremen Freitagabend. Ich fange mal chronologisch an, Sepp. Eine überragende Choreo. Ich weiß nicht, ob du die auch gesehen hast, die Choreo in Oskar, fand ich überragend. Mit The Lights und so weiter. Also richtig, richtig gut. Ja, dann nach 52 Sekunden hatten wir alle Werder-Fans wahrscheinlich schon wieder den Kaffee auf Deutsch gesagt. Ne? Auf jeden Fall zack, 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 Flanke. Yuki pennt, nächste pennt, Tor, 1-0. Ja, was soll das denn hier? Ja, dann kommen wir aber mal wieder. Endlich trifft der Justin das Tor. Ne? Endlich macht er das Tor, aber vorher muss er schon wieder eine andere Chance reinmachen. Das steht wieder auf dem anderen Blatt Papier, aber dann trifft er mal endlich zum 1-1. Ja, und dann haben wir das Spiel, meine ich, gut im Griff. Dann geht's in der Halbzeit. Aus dem Nichts wieder ein total dummes Gegentor, was wir da kriegen. Der Ball fliegt einfach lang im 16er. Der Ball tickt auf, mit dem Knie macht den rein, 2-1. Aber, und jetzt kommt das große Aber, Sepp. Dann hatte ich das Gefühl, dass wir die besten 20 Minuten der Saison gespielt haben. Ich hole jetzt einmal einen raus. Ist für mich so gewesen, weil da haben wir richtig gepowert, richtig Druck gemacht, Chancen erarbeitet und so weiter und so fort. Jens Day, schönes Kopfballtor. Dann hat mich wahnsinnig gefreut, Milosevic, dass er das Tor gemacht hat im zweiten Spiel vor der Ostkurve. Also richtig, richtig geil, aber auch geile Vorarbeit von Romano Schmid, muss man ganz ehrlich sagen, wie er sich da behauptet und den Ball ablegt. Das war schon oberes Regal, muss man ganz ehrlich sagen. Das macht er richtig gut. So, und dann, Sepp, fällt das 3-3. Ich habe sofort gesagt, der Ball war nicht im Aus. Habe ich schon während des Live-Dings habe ich gesagt, das Tor wird auf jeden Fall gegeben, der Ball war nicht aus. Aber jetzt, ja, dann natürlich eine gefühlte Niederlage, Sepp, aber jetzt kommen die ganzen Diskussionen. Jetzt müssen wir natürlich anfangen. So, Punkt 1. Ich komme gleich zu deiner Frage mit dem Trainer und Mannschaft habe ich im Hinterkopf. Aber wir müssen eben nochmal das Spiel so rekapitulieren. Punkt 1. Hat mich Steffen Knapp sofort mit dem Handy auf Handy angeschrieben. Warum nimmt der Trainer Stürmer gegen Stürmer? Warum bringt er beim 3-2 keinen Abwehrspieler? Jetzt stelle ich dir sofort die Frage. Ich habe da kurz drüber nachgedacht. Ich finde mal okay, dass er es gemacht hat, Stürmer gegen Stürmer. Er wollte sich wahrscheinlich nicht hinten reindrängen lassen, aber Steffen Knapp spricht da was nicht Unwichtiges an. Sepp, wie siehst du das? Hättest du auch lieber Stürmer gegen Abwehrspieler dann getauscht?
Ich glaube, er hat den Top gebracht, um Bälle festzumachen. Na, ihr könnt euch an ein, zwei gute Szenen mal erinnern in der Zeit, wo er bei uns ist. Ein bisschen eckfahrenmäßig. Ja, man hätte es gut absichern können, weil vielleicht das Thema ja ist, so, Bangula, der ja auch damit involviert war bei dem Tor, der dann ja auch nicht mehr durchgespurtet ist. Man muss jetzt nicht dem jetzt irgendwie die Komplettschuld geben, weil da, glaube ich, vorher auch nochmal Stay und Lean auch nicht so gut aussahen bei der ganzen Sache. Aber es ist natürlich so eine Sache, jemand, der sehr offensiv ist und da er seine Qualitäten hat, man könnte natürlich die Seite so ein bisschen zumachen. Ja. Im Nachhinein, weißt du, es ist immer einfacher, das zu entscheiden. Ich glaube, ich wäre wahrscheinlich auch auf die Absicherung insgesamt gegangen, weil du ja auch nie weißt, ob das dann nicht dann trotzdem fällt, das Tor. Ja. Das war ja, jetzt nicht so dieser kapitale Fehler. Weiß ich nicht, dass der jetzt... er war jetzt halt auch hinten und Deman wäre dann ein bisschen besser gewesen, aber es ist jetzt ja nicht so, dass, weiß ich nicht, keine Ahnung, dass du es 1:1 nachmachen kannst, dass du sagst, der Top war in der Situation da und nicht der Deman und deswegen ist das Tor gefallen, weil er sich, weiß ich nicht, der hat sich dann im Strafraum dumm verhalten und hat einen Elfmeter verursacht oder so, weißt du? Von daher, ja. Also ich glaube, ich wäre selber, weil ich dann die Defensive eher ein bisschen stärker sehe und weiß, dass Bangula dann vielleicht da eine offene Flanke immer hat auf der Seite, weil der halt eher in der Offensive ist, hätte ich dann vielleicht so gewechselt. Aber genauso gut, weißt du, wenn du den Ball länger hältst, es gab, glaube ich, genug Chancen, das vorher zu machen. Wir haben dann auch alle aufgehört zu spielen, sind auch selber schuld.
Also ich bin mir relativ sicher, das haue ich jetzt einfach mal raus, ein Abwehrspieler verteidigt auf jeden Fall besser als der Bambola. Das haue ich jetzt einfach raus. Also wie gesagt, ein Friedel, ein Deman, wie du es gesagt hast, ein Isaac Schmidt oder ein Pieper verteidigen den, glaube ich, besser weg. Ob die Flanke kommt, weiß ich nicht, aber ich glaube, dann gibt es eine Ecke. Und die Flanke kommt
nicht Strafraum. Aber das ist schwierig jetzt zu sagen, ob denn jetzt durch die Einwechslung genau der Deman in dem Augenblick quasi die Position von Bambola hätte. Weißt du, das ist halt so, ja schon, aber grundsätzlich, um die Seite abzusichern, ja, bin ich jetzt auch zum Beispiel beim Steffen, wäre jetzt auch meine Idee gewesen, ob sie diese Szene verhindert hätte, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht mehr auswendig, wie das dann entsteht, weil vielleicht wäre dem Mann ja auch vorne gewesen und Bambola wäre hinterher gelaufen oder so.
Ja, aber wie gesagt, er verteidigt den schlecht, darüber sind wir uns einig, wie gesagt, das ist ja. Gut, aber von der Verteidigung müssen wir natürlich auch sofort Offensive sagen, aber trotzdem, wir machen das erste Tor nach der Standard, außer 12 Meter. Wer schießt die Standard? Bambola. Nicht Schmid oder so. Bambola schießt die Standard und wir machen ein Tor.
Scoop, aber danach hast du dich ja wohl hoffentlich auch aufgeregt, ne? Da macht er einen super Standard.
Genau.
Was heißt super? Eine ganz normale Flanke rein. Das war jetzt auch kein außergewöhnliches Ding. Und dann kriegst du noch zwei. Dann denkst du, oh ja, für eine gute Sache. Wir machen das Tor. Jetzt geht's aber aufwärts. Dann freust du dich. Da kommt er wieder dahin. Dann macht er wieder so zwei Pimmelbälle da. Also echt.
Ja.
Weißt du, der eine direkt in die Mauer und der andere auch irgendwie so ein Kackball. Jedenfalls, also so eine Katastrophe. Das kann ich nicht. Naja, wir haben uns jetzt so oft aufgeregt, ganz ehrlich, dass die nicht in der Lage sind, von drei, als bei ihm zum Beispiel, dass er nicht in der Lage ist, von drei Freistößen, die er hat, aus dem Halbfeld waren die fast alle gleich, glaube ich, dass er nicht drei vernünftige Bälle aufs Tor bringen kann. Das ist unglaublich,
oder? Das ist schwach. Das ist wirklich schwach. Ja. Und den einen, den er in der Mauer schießt, den Freistoß selbst, das ist eine Ein-Mann-Mauer, ne? Der schießt den einen Mann an. Da steht nur einer in der Mauer, ne? Der kommt von Saudi, der schießt nur einen Mann in der Mauer an, auf jeden Fall. Das ist schon krass, da bin ich bei dir. Aber jetzt müssen wir ganz klar, super Vorlage, zwei scheiß Freistöße auf Deutsch gesagt, aber dann, er hat schon Schwung reingebracht. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also, als er reinkam, da kam schon richtig Schwung. Und er hat die Mannschaft mitgerissen. So habe ich es gesehen, auf jeden Fall.
Genau. Und aus meiner Sicht haben wir auch ein bisschen umgestellt. Könnt ihr ja nochmal kommentieren. Ich fand dann, als Bambola auch nochmal drin war, hatte man so ein bisschen mehr so auf diese Viererkette. Wir haben auch, glaube ich, dann relativ früh Isaac Schmidt, genau, wir hatten da vorher schon Milosevic reingebracht, muss gerade nochmal gucken. Da hatten wir es schon so ein bisschen verschoben. Und weil du es gesagt hast, ich fand es auch, dass wir nochmal umgestellt haben. Jetzt haben wir sehr viel Kritik letztes Mal auch gemacht mit Horst Steffen und dem System. Ja, klar, die drei Punkte, also das 3:3 war natürlich erstmal ein Riesenspektakel für einen Außenstehenden. Für uns natürlich eine bittere Niederlage, in Anführungsstrichen, so ein bisschen, weil wir hinten raus halt die Punkte hätten gebrauchen können. Aber natürlich schon nicht so schlecht, dass man nochmal umstellt und dann nochmal Schwung reinbindet. Und ich bin voll bei dir, der macht ja auch nochmal den super Pass auf Romano.
Genau.
Kommt ja auch von ihm, wo er dann Romano den nochmal auflegt und hat dann nochmal eine coole Szene an der Außenbahn. Ja, er hat richtig was reingebracht, aber da war auch sozusagen der Platz und das System irgendwie für da. Und man kann es ja auch wenn wir uns jetzt gerade geärgert haben, beim 3:3, kann es auch positiv sehen, er ist auch wieder nach hinten, hat er auch noch gearbeitet. Hatten wir auch mal so eine Szene damals bei Boniface, wo du weißt, wo der einmal so einen langen Sprint gemacht hat und einen abgeräumt hat. Also auf jeden Fall gut, aber belebendes Element, warum der so wenig spielt, keine Ahnung. Ich fand jetzt zum Beispiel auch, insgesamt, obwohl jetzt beim 1:0 oder 0:1 nach 50 Sekunden der Isaac Schmidt auch so einen komischen Move macht, der rennt erstmal nach vorne, weckt dann, dass der Ball, die Flugkurve doch irgendwie ein bisschen anders ist und rennt zurück, gab es ja trotzdem mal noch, stellt den ja, greift den nicht vernünftig an, glaube ich, wäre es jetzt auch egal gewesen, hätte sich besser positioniert, aber der zum Beispiel, das ist keine tolle Leistung, letzten 3-4 Spiele, aber dass der halt nicht nie Linksverteidiger vorspielen durfte, für mich halt merkwürdig, also das ist ja genauso gut oder schlecht wie Friedel. Ich würde sagen, wir waren ein bisschen besser. Gefällt mir eigentlich ganz, ganz okay. Ja, mehr würde ich mir jetzt nicht geben als eine Rote, aber wir haben jetzt halt da keine großen Möglichkeiten. Und dass dann da UKIP so pennt und bei Pieper dachte ich erstmal im ersten Moment, auch so ein bisschen schlecht, aber naja, gut, ich glaube, so ein Tor macht er einmal von 10 Mal, ne? Dass er dann mit der Fußspitze da so rüber sendet. Ja. Also ein bisschen Glück dabei. Yuki macht den Fehler nachher wieder gut mit dem Pass auf den Justin. Da war ein schöner Tiefenpass. Aber insgesamt halt auch weiterhin nicht ganz so toll. Aber ich muss ganz kurz, du bist sofort wieder dran, Scoop. Ich muss ja sagen, wir hatten ja schon sehr gute Werte, was Statistik angeht, gegen Dortmund, fand ich. Außer natürlich unsere Laufwerte, aber das ist ja ein altbekanntes Thema. Aber wir haben jetzt, ich muss gerade mal raufgucken, wir haben fast 100, nee, wir haben sogar 170 Pässe mehr gespielt. Wir haben eine hohe Passquote, ich zitiere jetzt einfach mal hier kicker.de, von 81%. Wir haben ja 2 Kämpfe gewonnen, 58 sogar davon. Wir hatten halt leicht mehr Ecken und so weiter. Und wir hatten leider bei Sprints, die werden ja nicht mal aufgelistet, aber hatten wir mal Ballbesitz 60-40. Also das war in Dortmund auch schon so. Wir haben jetzt auch Statistiken relativ gut. X-Goals hatten wir sogar auch 1,96 zu 0,98. Bringt uns jetzt nicht so viel. Aber also irgendwie richtig solide schon von den Werten her. Man hat die Mannschaft auch im Griff. Ich meine, Eintracht Frankfurt, Ambition natürlich mindestens Vierter zu werden in der Tabelle. Macht es aber dann, glaube ich, manchmal nicht kompakt und resolut. Und diese Tore, also nach den 50 Sekunden dachte ich mir als erstes, entweder kriegen wir jetzt hier irgendwie 3 Stück nach 20 Minuten oder es wird wieder so ein sagenumwobenes Werder-Flutlichtspiel. So war es ja nachher auch.
Ja, 3 Punkte. Beim dritten Punkt komme ich dann auf die Frage mit Thor Steffen. Also erster Punkt, Sepp, ich habe heute gelesen, ich hoffe nicht, dass ich das falsch gelesen habe, bestätige mich bitte nochmal. 2 Leute von uns in der Kicker-Elf des Tages, Sugawara und Stay. Da war ich ja sehr überrascht, weil... Ja, guck mal bitte, Sugawara und Stay, habe ich gelesen, als Überschrift. Und das fand ich eigentlich als Werder-Fan, der jedes Mal ein Werder-Spiel guckt. Also Stay, ja, er macht das Tor, Sugawara macht die Vorlage. Aber waren die denn so überragend über 90 Minuten? Also da war ich echt sehr überrascht, als ich das gelesen habe. Und Kicker 11 muss 9 Spiele bewerten und nimmt dann 2 vom Werder beim 3-3. Also für mich war das von beiden, von Stay und von Sugawara, natürlich keine schlechte Leistung, gar keine Frage, aber es war eine solide. Solide bis gute Leistung, aber keine sehr gute Leistung. Und in der Kicker 11 des Tages kommst du eigentlich nur mit einer sehr guten Leistung, oder?
Ja, du hast erstmal recht. Und Stay hat eine 2-0 bekommen und Sugawara hat eine 2,5 bekommen. Ich bleibe aber trotzdem dabei, dass ich ihn jetzt nicht so außerordentlich gut fand. Also ich fand jetzt
Danke.
Nicht, mir ist vorher bei den Spielen, so bis zum 10. Spiel, deutlich positiver aufgefallen als jetzt bei dem Spiel. Natürlich, man geht ja auch so ein bisschen mit den positiven Leistungen mit. Und bei Stay, ja gut, bin ich beide. Das Tor, aber... Ja. Ist ja auch,
auch
3 Gegentore, ja. Also ich meine, auch sozusagen jemand aus der Fünferkette dazu nehmen, wie Sugawara bei 3 Gegentoren, ist ja auch so eine Frage, ja. Ich meine, jetzt
gucken wir
Frankfurt nach, hat die gesamte Viererkette die Note 4 oder schlechter bekommen, jeder einzelne Spieler. Macht aus meiner Sicht auch Sinn bei 3 Gegentoren.
Ja, aber deshalb sage ich, ich war sehr überrascht und nochmal, die haben Kicker 11 des Tages, die müssen 9 Spiele bewerten und bewerten dann Werder 2 Spiele davon und beide Spieler fand ich jetzt nicht überragend. Bangola hätte, okay, der hat jetzt nur eine Viertelstunde gespielt, dass der nicht in die Kicker 11 des Tages kommt, ist klar, aber da finde ich, in der Viertelstunde hat der genauso viel gemacht, fand ich jetzt, wie Sugawara und Stay. Stay macht nochmal das super Tor mit dem Kopf und Sugawara macht die super Vorlage, aber sonst fand ich sie jetzt nicht überragend. Auch als du mir gerade gesagt hast, Stay kriegt der 2,0. So stark fand ich den Beinahe nicht. Definitiv nicht.
Ja, klar, bei der Kicker kommt es auch manchmal auf die Position an. Weißt du, wenn die anderen auf der Position alle drauf sind bei den anderen 8 Spielen, dann geht das mal. Aber man hat auch 2,5 bekommen. Ja, da muss ich mal auch sehen, wir haben uns ja selber geschrieben. Ne? Wir wussten ja bei der einen Szene, dass der schon daneben schießt. Bei der anderen hatte man es eigentlich auch schon gedacht. Also das ist ja wieder dasselbe Thema wie davor gegen Frankfurt oder bei der Hinrunde. Dieses super Tor macht und dann irgendwie trotzdem kein Selbstvertrauen gehabt hat, weil er hatte dann nach dem 1-1 nochmal so eine Riesenchance und die vergeigt er dann wieder, dann schießt er wieder neben das Tor. Also, keine Ahnung, jetzt kannst du natürlich sagen, ja super, der holt diese Chancen raus, der ist da auffällig, während Grüll zum Beispiel da nichts auf die Kette bekommt, okay, bin ich bei euch. Aber Gefühlsgut habe ich mir mal überlegt, in den 2 Spielen, wenn es jetzt ganz extrem ist, hätte er fast schon 5 Tore schießen können, ja. Also mindestens 3 in den 2 Spielen und er hat 1 geschossen. Das ist halt einfach, wenn der jetzt mal richtig torgefährlich wäre oder in einer richtigen Form, dann würde es hier ganz anders aussehen.
Also ich habe mit einem Kumpel gesprochen, das Tor von Milosevic, Entschuldigung, habe ich gesagt, hätte der Justin nicht gemacht, der Justin hätte daneben geschossen, habe ich sofort gesagt, Justin hätte dieses Tor nicht gemacht. Aber Hut ab vor Justin nach dem Spiel beim Interview, war sehr selbstkritisch, das fand ich, er ist richtig gut, Hut ab vor ihm. Er hat gesagt, das ist schade, nur ein 3:3, aber ich bin daran mitbeteiligt, mit meinen Worten ausgedrückt. Wenn ich die 3 Tore mache, die 3 Chancen, die ich habe, dann gewinnen wir das Spiel. Wenn ich 3 Tore mache, gewinnen wir 100%ig das Spiel. Und hat auch nochmal gesagt, dass er in Dortmund die Chancen hatte. Also ich finde schon mal gut die Selbstkritik, weil er kommt immer so der arrogant drüber, wenn er ausgewechselt wird, zieht er mal eine Fleppe und so weiter. Und da muss ich sagen, Hut ab vom Interview. Er war da sehr, sehr selbstkritisch und macht er die beiden Tore in Dortmund, macht er die 3 Tore gegen Frankfurt. Sepp, haben wir höchstwahrscheinlich mindestens 4 Punkte. Dann holen wir in Dortmund wahrscheinlich einen Punkt, wenn er die beiden macht. Und jetzt holen wir 3 Punkte. So, ich hatte ja noch 2 offene Punkte. Der zweite Punkt, Sepp, den ich unbedingt noch sagen wollte. Ich war nach dem Spiel, ja, da war jetzt mal Ruhe. Der Kumpel und ich haben uns gar nicht mehr unterhalten, weil wir halt verärgert und platt waren. Und nach 10 Minuten haben wir uns dann wieder unterhalten. Und nach einer halben Stunde, muss ich dir ganz ehrlich sagen, Sepp, hört sich jetzt vielleicht für euch User ein bisschen komisch an, aber ich war eigentlich dann zufrieden. Weil hätte man mir vorm Spiel gesagt, wir holen Punkte in Frankfurt, hätte ich das sofort unterschrieben, sofort. Und jetzt kommt das Entscheidende, für mich das total Entscheidende. Was wir meiner Meinung nach nicht vergessen dürfen, Frankfurt muss das 3:1 machen. Das war eine 100%ige zum 3:1. Und dann ist das Spiel nämlich durch. Dann holen wir dann niemals mehr einen Punkt, dann ist das Spiel komplett durch. Und deshalb muss ich sagen, so im Nachhinein bin ich gar nicht unzufrieden mit dem Punkt. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil nochmal, das muss das 3:1 für Frankfurt sein. Das ist für mich eine 100%ige. Außer Justin und er macht ihn jeder in der Bundesliga rein, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ist auch so.
Klar, das war eine riesige Torchance. Also er hat ja gesagt vorhin, ich dachte mir so, boah, nach den 50 Sekunden, jetzt machen die irgendwie vielleicht dann nochmal 3 Tore in 20 Minuten insgesamt oder so. Und das wäre halt denkwürdig. Und dann hat aber irgendwie so das Gefühl, die du hast ja auch schon erwähnt, die Frankfurter, die kamen dann nochmal irgendwie in der 10. oder 12. Minute so halb nochmal vors Tor. Und danach hatte ich immer mehr das Gefühl, dass das ganze Spiel ja bei uns war. Du hast es ja auch erwähnt, sogar auch dann die letzte halbe Stunde. Aber wir waren auch aufgrund der Statistik, die ihr gerade vorgelesen habt, so richtig griffig oder so. Ich hatte nie irgendwie das Gefühl, dass da jetzt so eine Druckphase, gar keine Druckphase empfunden von Eintracht Frankfurt, dass die mal so 10 Minuten richtig am Drücker waren. Ja, also die ersten Stunde, nachdem natürlich 0:1 hinten liegt, sofort quasi per Anstoß, da warst du so ein bisschen verunsichert, aber es war jetzt nicht so, dass die jetzt irgendwie da gerade Chancen auf Chancen hatten. Das war, glaube ich, so ein halber Schuss noch oder irgendwie sowas ähnliches. Also so viel kam da nicht. Klar, dann diese Großchance zum 3:1, die du ja auch erwähnt hast, hinten raus gab da schon ein paar Sachen, aber danach haben wir es nochmal richtig gemacht. Aber wir bringen es halt nicht über die Zeit und ins Ziel. Von daher schwierig, weil du bist ja sofort dran, du musst auch aussteppen.
Genau, wollte ich gerade sagen, da muss ich ja noch drauf antworten.
Ist halt alles richtig, alles schön. Man kann auch sagen, gegen Dortmund 60, 70 Minuten gut. Hier haben wir vielleicht 80 Minuten gut gespielt, aber es reicht halt immer noch nicht. Jetzt haben wir Tore geschossen, alles gut, aber Scoop, ganz ehrlich, wären wir in einer anderen Situation auch nochmal. Jetzt sieht es ja erstmal so ganz positiv aus, nachdem wir auch harsche Kritik quasi gesagt haben und jetzt immer noch nicht. Du musst, ganz ehrlich, bei 3 Toren, die du schießt, musst du halt einfach auch 3 Punkte holen. Sag ich's mal so. Beim Heimspiel vor allen Dingen. Das geht halt nicht anders. Das ist so, wie wenn du 2 Tore auswärts schießt und dann keinen Punkt mitnimmst.
Du weißt es. Aber es ist halt so, Sepp, der Frankfurter Trainer, der jetzt leider entlassen wurde, hat nach dem Spiel gesagt, das ist unglaublich. Wir schießen in 3 Spielen 8 Tore und holen nur 2 Punkte. Das geht ja auch gar nicht. Die schießen in 3 Spielen 8 Tore und holen nur 2 Punkte und schießen auswärts 3 Tore und gewinnen nicht. Ne? Das wäre ja die andere Seite der Medaille.
Ja, auch gehen. Das war aber auch klar bei den Ansprüchen. So, das musste, war ja auch klar. Du kannst ja nicht. Ja. Hatten die dann immer 3
Tore? Die haben 3:3 gegen Dortmund gespielt, 3:2 gegen Stuttgart verloren und 3:3 jetzt gegen uns gespielt. Also haben die 8 Tore geschossen und nur 2 Punkte geholt. Und das ist bei 8 geschossenen Toren in 3 Spielen wirklich ein bisschen wertig. Aber ist nicht unsere Baustelle? Alles gut? Jetzt, um endlich deine Frage zu beantworten, Thema Kabine, wir haben ja Leo Bittencourt aufgemacht, wieder nicht im Kader und so weiter. Aber man muss natürlich feststellen, und da sind wir auch realistisch genug und auch ehrlich genug, egal was wir vorher gesagt haben, also der Trainer kann die Kabine nicht verloren haben. Dann drehen sie nicht das 2:1 so und spielen so super Fußball und drehen weiter nach vorne und so weiter und so fort. Und also bei dem Spiel hat der Trainer die Kabine definitiv nicht verloren. Du siehst auch, dass es ein Zusammenspiel Trainer-Mannschaft war, 100%ig. Die haben gefightet wie sonst was. Und da würde ich erstmal sagen, er hat die Kabine nicht verloren. Und was mich richtig positiv mal gestimmt hat, nach dem Spiel haben sie ihn ja eingeblendet, den Wutschrei, den er rausgebracht hat, weil das könnte man ja auch gar nicht. Da hat er wenigstens endlich mal Emotionen gezeigt, wie er sich darüber geärgert hat, wie er da geschrien hat. Und jetzt muss ich sagen, also nach dem Spiel hat er die Kabine definitiv nicht verloren. Sonst verlieren wir das Spiel wahrscheinlich 4 oder 5-1.
Interessant war auf jeden Fall noch dazu, dass wir ja nur zwei Wechsel eigentlich gemacht haben und dann halt zur Schlussphase mit Keke Top noch den dritten. Mit Milosevic einmal für Isak und Bangula für Grüll. Bangula hätte man dann meines Erachtens halt früher bringen können auch, weil Grüll halt auch seit 4 Spielen oder so Murks spielt. Čović halt wieder überhaupt nicht dabei, verstehe ich halt nicht. Ja, er muss dann im Training wieder so schlecht sein, nachdem er uns in Augsburg ja auch gefallen hat. Das wäre auch eigentlich jemand dann gewesen, den man noch zusätzlich vielleicht mit reinbringt. Und Thema Keke Top haben wir ja schon angesprochen. Da kann man ja sogar auch noch was anderes machen. Ne? Man könnte ja auch sagen, okay, wir führen da, das war ja dann in der, genau, er bringt den Keke Top in der 89. Und da kann man natürlich jetzt im Nachgang wieder einfacher, hätte man selbst überlegen können, ob man nicht noch einen Albero bringt, der ja groß ist, dass man sozusagen so Kopfbälle und so weiter 5 Minuten nochmal probiert rauszuköpfen und solche Sachen noch da mit reinbringt. Aber gut, das ist so ein Spiel. Ja, ich habe mich erstmal aufgeregt darüber, dass du das noch für mich verloren hast, das Spiel, ja, auch wenn es unentschieden war und dich nicht halt belohnst, weil natürlich die anderen Mannschaften, du warst jetzt gegen Dortmund, die waren jetzt nicht so wirklich souverän, die haben jetzt auch, glaube ich, am Wochenende ja auch noch knapp gewonnen. Ne?
Hier hat man gesehen, eine 94. Minute. Die führen 2-0 gegen Pauli. Pauli macht 2-2. In der 94. Minute kriegen sie einen glücklichen Elfmeter und gewinnen 3-2. Also da hat Pauli wenigstens 2 Tore gemacht, im Gegensatz zu uns in Dortmund. Ne?
Ja, aber du siehst auch, die Dortmunder halt nicht in so einer richtig guten Form. Leverkusen ist, glaube ich, auch so ein Kandidat. Wir werden hier am Donnerstag drüber sprechen. Gerade eben auch nicht gerade sehr stabil. Da muss man auch schon was machen. Und wenn diese Möglichkeiten da sind, gehen wir halt nicht so 100% da durch. Das kann natürlich jeder sagen. Gut, Rückrunde ist ja dabei. Wir haben theoretisch jetzt erstmal oder auch praktisch einen Punkt mehr als in der Hinrunde gegen Frankfurt erzielt. Ja. Also das erste Spiel hatten wir ja verloren, jetzt haben wir quasi gewonnen. Aber Hoffenheim, die scheinen ja auch sehr gut zu sein und das wird auch nochmal schwierig, dieses Nachholspiel machen wir alles nächste Woche. Ich weiß nicht, weil wir spielen jetzt, das war jetzt schon wirklich sehr, sehr ordentlich, muss ich sagen, aber trotzdem kann man sagen, okay, irgendwann werden wir dafür belohnt, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn wir ein bisschen unordentlicher spielen, werden wir halt auch schnell bestraft und dass wir da diese 3 Punkte nicht holen. Ich glaube, das hätte uns jetzt nochmal einen Schub gegeben, auch tabellarisch, so dümpeln wir da unten im Keller weiter rum und der sieht dann wirklich auch nicht so toll aus. Das sind jetzt noch auf Platz 15.
5 Punkte auf Platz 16. 5 Punkte auf Platz 16, obwohl wir ein Spiel weniger haben. Aber tut mir leid, da muss man realistisch sein. Hoffenheim ist Tabellendritte. Man braucht schon eine super Leistung, um die zu Hause zu schlagen. Ne?
Genau, die sind sehr gut in Form und jetzt bis zum Tabellenplatz 15 mit Augsburg sind es ja auch nur 2. Und die Augsburg haben es ja, glaube ich, noch die Lage noch in Führung 2-0 oder so und haben dann noch 2-2 gespielt. Also da fand ich, haben auch noch viele für uns so ein bisschen gespielt. Heidenheim, Wolfsburg, haben da andere Punkte geteilt und so weiter und so fort. Pauli hatten wir gerade schon erwähnt, die haben auch verloren. Die Mainzer, die lagen, glaube ich, so auch mal in Führung, haben auch noch verloren. Also bisher sieht es noch ganz passabel aus, aber wir sind ja dann mit ein bisschen mehr als 1, im Schnitt, also 17 Spiele, 18 Punkte. Klar, jetzt werden viele sagen, nimm das mal 2, 36 sollte reichen, aber wäre natürlich auch schön, wenn wir ein bisschen mehr auf die Kette bekommen und wird bleibt weiterhin schwierig. Also ich glaube,
ja.
Alter Sieg, weißt du, ich mag es, wenn man ja schön spielt oder so, oder wenn es überlegen aussieht, aber der Sieg bringt dich insgesamt halt einfach weiter. Siege bringen dich halt mehr weiter, egal wie diese zustande gekommen sind. Das schöne Spielen kannst du eigentlich oben drauf setzen und nicht sozusagen gut spielen, aber nicht genug Punkte holen.
In der Befreiungsschlacht, das wäre für uns Befreiungsschlacht geworden, oder gewesen, Entschuldigung, bei Köln ist es geworden. Ne? Die haben halt 2-1 gewonnen und die haben jetzt 20 Punkte. Wir hätten mit dem Sieg auch 20 Punkte gehabt. Wir haben jetzt nur 18 Punkte, wie gesagt. Und die Kölner geht es besser. Die haben 2-1 gewonnen. Deshalb wäre das ganz wichtig gewesen. Und wie gesagt, die nächsten Spiele haben wir schon oft genug gesprochen. Aber jetzt wollen wir weiter hier die Gerüchteküche aufmachen. Das Tagesaktuelle, Sepp. Die 2 Sachen müssen wir natürlich noch drüber sprechen. Punkt 1. Romano Schmid wird ja drüber spekuliert, dass er ein Angebot hat von Leeds United von 15 Millionen. Deichstube weiß noch gar nichts, aber kann ja trotzdem sein, dass der Verein Leeds United schon mit Romano Schmid gesprochen hat. Wenn das so sein sollte, würde ich sagen, super Transfer, keine Sekunde überlegen, für 15 Millionen musst du Romano Schmid abgeben. Oder hast du da eine andere Meinung?
Genau, ich habe mir das nochmal angehört und nochmal nachgehorcht. Anscheinend ist er so, durch seine neue Agentur, die ihn vertritt, wurde der auch immer schon wieder angeboten. Das haben sie jetzt auch wieder gemacht. Unter anderem Leeds United, wie du gesagt hast. Aber das hat ja auch sogar der relativ bekannte Transfermarkt-Experte Fabrizio, ich weiß jetzt den Nachnamen nicht, gepostet. Ist aber wohl so, dass die zum einen noch einen anderen Mittelfeldspieler verpflichtet haben aus der Premier League, Leeds United, und zudem noch bisher laut Aussage Deichstube und Clemens Fritz noch keiner herangetreten ist an Werder Bremen, aber an die Vereinsseite. Von daher wird es so eine schwierige Sache, ob das so ist. Ja, für 15 Millionen, da wäre ja dieses Gerücht daran, dass man da noch diesen kroatischen Mittelfeldspieler dafür dann holt, glaube ich, 6 Millionen oder so. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Kombination. Ist natürlich nicht so einfach, weil er hat natürlich auch einige Assists und Vorlagen und so weiter, Romano. Aber trotzdem, wenn sie die Tür öffnen würde, ich sag jetzt mal 15 plus weiter Verkaufsbeteiligung, ja, sollte man auf jeden Fall aktiv werden, wenn man jemanden in der Hinterhand hat. Sonst nichts. Und wenn wir den nur abgeben und sagen, Puerta soll das machen, dann wird es schwierig, glaube ich.
Dann sehe ich anders. Okay, wir müssen nicht immer die gleiche Meinung haben, sehe ich anders. Ich sehe die 15 Millionen. Wann kriegst du nochmal für so einen Spieler? Wir haben immer gesagt, unsere Spieler sind unsexy. 15 Millionen für ihn finde ich schon eine gute Summe. Und wir haben Pörters in der Hinterhand. Ich sehe da leider das Wirtschaftliche, muss ich anders sagen. Und da muss ich sagen, da muss ihn gehen, da muss der Puertas halt weiterspielen. Also wenn das aber Gerüchte, du hast es gerade selber gesagt, Clemens Fritz hat es noch nicht gehört, ist nur ein Gerücht, wahrscheinlich wird das nichts. Deshalb sage ich, die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich mal 10%, dass es so wird. Aber wenn es so ist, muss ich ihn für 15 Millionen auf jeden Fall abgeben.
Meine genau, persönliche Meinung. Denk daran, ich habe wieder alles vergessen am Anfang. Natürlich Kommentar da lassen, Like da lassen, weiterempfehlen, wie auch immer. Ihr kennt das ganz alles im YouTube-Algorithmus. Und natürlich gerne auch mal eure Meinung zu sowas, ob es jetzt Leeds United ist oder nicht. Wäre einfach mal eine entscheidende Sache. Vielleicht sagt ihr, okay, nee, super, können wir abgeben. Wir wollen Čović da sehen. Wir sehen Puertas stärker, was auch immer. Oder wir haben ja denn vielleicht die Möglichkeit, diesen Kroaten dann nochmal zu holen. Gerne da eure Meinung dazu. Es kam ja noch ein weiteres Gerücht auf, du willst bestimmt auch noch sagen, Dingchi, ne? Aber ich glaube, das ist auch alles etwas, was jetzt nicht so relevant ist, sicherlich eine interessante kurze Phase bei uns gehabt. Aber du weißt ja auch, wie wir uns aufgeregt haben, wo er die Bälle verstolpert hat immer früher und kommt gar nicht mehr in Tritt, nachdem er in Heidenheim sehr gut war. Dann in Freiburg war jetzt auch nichts und ja. Ist vielleicht jemand für den Sommer, ich glaube jetzt für gerade eben hast du ja gar kein Spielsystem, ja. Wenn du Bangula nicht mal spielen lassen kannst, weiß ich jetzt nicht, was wir mit Dingchi dann auch noch da machen, das passt ja irgendwie noch nicht, ne.
Also meine klare Meinung ist dazu, Dingchi kannst du nur holen, wenn er ablösefrei ist. Also ich würde für Dingchi definitiv kein Geld ausgeben. Ich weiß ja nicht, ob er im Sommer ablösefrei ist, dann kannst du den auf jeden Fall holen, aber vorher kannst du den nicht holen.
Genau, also auch gerne da mal eure Meinung dazu. Vielleicht seht ihr das auch nochmal anders oder es seht irgendwie eine andere Möglichkeit, ihn einzusetzen. Aber aus unserer Sicht, das ist, glaube ich, nicht so interessant. Scoop, jetzt muss ich überlegen. Das war eigentlich schon, ne? Diesmal haben wir nicht so.
Das war schon. Ja, das war schon auf jeden Fall. Abschiedskampf pur steht auf jeden Fall fest. Ne? Wie gesagt, ich will das nicht immer hier alles vorkauen. Das haben wir euch schon alle 20 Mal vorgekaut, sage ich jetzt mal, die nächsten Spiele, wie schwer die alle sind. Deshalb, wie die Trainer immer sagen, von Spiel zu Spiel gucken. Jetzt ist in Leverkusen, was mega schwer wird. Ja, auch wenn sie gerade keinen Lauf haben, aber in Leverkusen ist es immer schwer. Da, wie gesagt, offensiv sehr starke Mannschaft auf jeden Fall. Die wissen auch, dass 3-3 haben sie bei uns 3-1 geführt und noch was 3-3 gekriegt. Da sind sie wahrscheinlich noch ein bisschen sauer drüber. Also ganz schweres Spiel, aber das ist ein Vorbericht und Nachbericht, haben wir meiner Meinung nach jeden Punkt besprochen, der wichtig war. Ja, eine Frage an die User. Wann hatten wir das letzte Mal Werder Bremen zwei Leute in der Kicherelf des Tages? Das ist ja auch schon beeindruckend, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Also zwei Leute, also da, wenn mal einer Bock drauf hat, so Tobias Lutz, spreche ich mal direkt an, der kümmert sich ja meist um solche Sachen immer. Guck mal nach, Tobi, wann wir das letzte Mal zwei Spieler in der Kicherelf des Tages hatten.
Genau, und dann würde ich fast sagen, eine Sache noch, aus meiner Sicht vielleicht, deswegen die Frage noch an den Scoop. Ich glaube, nach dem Spiel gegen Leverkusen, dann das Nachholspiel gegen Hoffenheim und dann, wo du auch hoffentlich vor Ort bist, um uns dann vielleicht doch wieder Glück zu bringen, das ist dann wieder ein Heimspiel. Wir können das natürlich noch so ein bisschen das Glück hin und her schieben, weil bei Heimspielen in der Bundesliga hast ja noch was mitgebracht, da sieht es ja wieder besser aus. Also wir reizen das mal aus. Gegen Gladbach, ich glaube, danach sind 20 Spieltage oben. Danach, glaube ich, wissen wir ganz genau, wo wir stehen. Ne? Weil dann wird es nochmal hin und her gehen. Dann kommt Freiburg nochmal, dann kommt Bayern, dann kommt, glaube ich, auch noch so Pauli, Mainz, Wolfsburg, diese Spiele, wo viel gepunktet wurde. Ja, ich glaube, nach dem 20. Spieltag, da müssen wir mal genau das Zentimetermaß rausholen oder das Lineal, wie es dann aussieht mit den Abstiegsrängen. Und hoffentlich ist der Strich noch weit weg, also aus, von oben betrachtet und nicht von unten, sodass wir da noch ein bisschen Vorsprung haben. Und da müssen wir natürlich die direkten Duelle irgendwie gewinnen, was ja bisher auch nicht der Fall war. Wir hatten auch gegen Mainz und Heidenheim zum Beispiel nicht gewonnen, ne? Nur gegen Pauli, meine ich. Aha.
Pauli haben wir gewonnen, Union Berlin haben wir gewonnen. Genau. Auf jeden Fall, die beiden Spiele haben wir gewonnen.
Aber Union Berlin, guck mal, wie gut die mittlerweile auch stehen, ne?
Mhm, stimmt, ja.
Also da kommt noch einiges auf uns zu. Von daher jetzt kürzer. Donnerstag Vorbericht, nächste Woche Montag Nachbericht und Vorbericht. Dann haben wir die englische Woche quasi sozusagen für uns. Da ist ja richtig noch was los. Nehmt denn euch eine coole Woche. Jetzt guckt mal den Rausschmeißer. Weiterhin alle eure Meinungen, Kommentare natürlich da gerne rein. Und bis Donnerstag. Ciao, ciao.
Ja. Ja, mein Rauschmeister ist nochmal große Lob an die Oskar für die Choreo, das war richtig gut. Und das Spruchband Fritz verleihen war natürlich auch sehr süß. In dieser Hinsicht lebenslang grün-weiß.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tat und Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Strand. Auf geht's ins Stadion, wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün, Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert, das W auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Ostern. Fluss den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der 12. Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Ostern. Die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 24. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Ostern. Fahnen overall, wir stehen zusammen als Green White.
Werder Bremen. And this is Ostern.